Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Und zwar auch in den vorzeitigen Wechseljahren. Wie das geht, das Glücklichsein und der frühzeitige Wechsel, das schauen wir uns heute an. Hallo und herzlich willkommen zu Meno Mio. Ich bin's wieder, Daniela. Und auch diesmal nicht alleine, sondern mit Gynäkologin, Sexualmedizinerin und Kinderwunschexpertin Miriam Mottl. Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Miriam, ich glaube, bevor wir heute zum eigentlichen Thema kommen, müssen wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal ganz kurz definieren, was denn eigentlich die Wechseljahre sind. Ich habe zwar in der Folge 1 von Meno Mio mit einer Kollegin von dir, mit der Dr. Imke Mebes, die vier Phasen besprochen, aber mir passiert es in letzter Zeit ganz oft, dass mir Frauen sagen, ich bin noch nicht im Wechsel. Frauen in meinem Alter, also rund um 48. Also nochmal ganz kurz, was sind denn die Wechseljahre?
Generell spricht man über die Wechseljahre darüber bei uns Ärzten, wenn man ein Jahr keine Regelblutung mehr hat. Also wenn man wirklich ein Jahr nicht mehr geblutet hat, dann ist man im sicheren Wechsel. Wobei es in seltenen Fällen natürlich auch passieren kann, dass man nochmal eine Blutung kriegt. Generell ist es aber so, dass wir wissen, dass die Anzeichen, die ersten Anzeichen der Menopause, und da sprechen wir über die Perimenopause oder auch die Prämenopause, schon mit 35 starten können. Also da beginnt die ovarielle, also von den Eierstöcken, dass die Qualität einfach nicht mehr so gut ist, der Eisprung nicht mehr so gut ist und wir schon dort Hormoneinbußen haben, weil nichts anderes ist die Menopause, als dass die Halbwertszeit unserer Eierstöcke quasi abgelaufen sind. Ich beschreibe das immer so gerne, dass wir bei der Geburt zwei Kühlschränke gekriegt haben mit so 10er-Packungen Eiern. Mhm. Und irgendwann, wenn wir in die Pubertät kommen, verschwindet das Schloss um diese, um diese Kühlschränke. Und wir haben die Möglichkeit, eine Packung rauszunehmen. Und wir nehmen dann die Packung raus und am Ende machen wir uns ein Spiegelei. Und dann hat quasi ein Ei gewonnen. Und im Wechsel ist es so, dass wir aber diese ganzen Eierkartons schon gekriegt haben. Und irgendwann beginnt natürlich ein Ablaufdatum von den Eiern zu geben. Und das ist so der Beginn des Wechsels, dieser Perimenopause. Und so wirklich im Wechsel ist man, wenn die zwei Kühlschränke gar nicht mehr funktionieren, wenn die quasi kaputt sind. Weil dann hat man gar keine Hormone mehr, die die Eierstöcke produzieren oder auch keine Eisprünge. Das hängt ja zusammen.
Jetzt muss ich ganz kurz, also dann erkläre ich wahrscheinlich aber auch immer falsch, weil ich dachte, die Wechseljahre sind eben das so, was so rund um 38 beginnt. Ja. Dann ist die Menopause, die ja dann eigentlich nur ein Tag ist, also wo ich tatsächlich dann die letzte Regelblutung für mindestens ein Jahr und dann halt für immer hatte. Okay, also es ist nicht so einfach.
Genau, für mich bedeutet die Menopause, man ist im Wechsel.
Ja.
Weil man sagt ja auch nicht Postmenopause.
Ja. Na, es geht mir nur darum, eben die Frauen auch darauf zu sensibilisieren, dass rund um 38 kann es einfach mit Symptomen losgehen, ja, wo man dann von Arzt zu Arzt trennt und man weiß nicht, was los ist und es kann der Wechsel sein. Aber heute, jetzt wird es dann noch komplizierter, beschäftigen wir uns mit dem frühzeitigen Wechsel. Miriam, was heißt jetzt das?
Der frühzeitige Wechsel ist ein Wechsel, der vor der üblichen Zeit beginnt. Also wir sagen vor 40 ungefähr, also alle Frauen, die früher in den Wechsel kommen. Und es gibt dafür bestimmte Kriterien, die wir uns Ärzte anschauen. Also typischerweise haben die Frauen verlängerte Zyklen, ja, oder gar keine Zyklen mehr, also keine Regelblutung mehr. Und es zeigt sich im Labor, also wenn wir einen Hormonstatus anschauen, zweimal im Abstand von 4 Wochen, dass der Wert vom FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon, dass es über 25 ist. Und da ich jetzt davon ausgehe, dass natürlich ganz viele nicht wissen, was das follikelstimulierende Hormon ist, erkläre ich euch nochmal kurz den Zyklus, weil das ganz relevant ist, dass man das versteht.
Ja, super, bitte.
Und zwar haben wir in unserem Gehirn eine Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, die kommuniziert mit unseren Eierstöcken. Ist übrigens bei den Männern genauso, die kommuniziert mit den Hoden. Und die sagt, hey, geh mal in Produktion. Und das ist das FSH, das sagt quasi den Eierstöcken, stimulieren, fang an, produziere bitte Eibläschen, ja, also Eizellen. Und das passiert schon während der Regelblutung. Und das macht das FSH und sagt, leg los. Und dann wird im Rahmen davon, dass diese Eibläschen wachsen, das Östrogen produziert. Das meldet dann meinem Gehirn zurück, hey, wir sind in Produktion,
okay.
Wir sind bereit ab einem bestimmten Wert. Und dann wird ein zweites Hormon von unserem Gehirn weggeschickt, das LH, das luteinisierende Hormon. Das ist das, was den Eisprung auslöst. Und das macht dann, dass das Eibläschen springt, was sich durchgesetzt hat.
Ja.
Beim Regelfall setzt sich nur eins durch. Dann springt die Eizelle hoffentlich in den Eileiter. Und aus der Hülle des Eibläschens wird das Gelbkörperchen. Und das fängt dann an, das Gelbkörperhormon, das Progesteron, zu produzieren. Und diese Rückkopplung gibt unserem Gehirn dann wieder, okay, da passiert was. Und wenn es zu einer Schwangerschaft gekommen ist und ein Beta-HCG produziert wird, dann wird quasi kein neues FSH und LH ausgebildet.
Mhm.
Wenn aber, kommt es quasi durchs Progesteron zur Regelblutung. Das FSH steigt wieder an und sagt, hey, ihr müsst in Produktion gehen, wir haben ausgeliefert, das hat nicht funktioniert.
Okay.
Um das grob zu erklären.
Ja, das Wundermensch, also
voll.
Unfassbar.
Total. Und das ist jetzt so, dass wenn man in den Wechsel beginnt, dann ist die ovarielle Reife, also einfach die Eizellen produzieren nicht mehr genügend Östrogen, weil die einfach nicht mehr so gut sind von der Qualität oder nicht mehr so gut reifen. Und dann schießt das Gehirn immer höher das FSH runter.
Okay.
Quasi, hey, warum seid ihr noch nicht fertig? Warum funktioniert das noch nicht? Und wird immer lauter,
ja,
bis es quasi schreit. Und das ist alles, was so ein über 10, 20er Bereich ist. Ne? Und wenn ich im Wechsel zum Beispiel, also eine Frau, die wirklich im Wechsel ist, die keine Regelblutung mehr hat, das FSH und das LH bestimme, ist es oft sehr hoch. Also 40er, 50er, 60er Bereich sogar.
Okay.
Und deswegen gehen wir davon aus, also wenn Frauen das im 25er Bereich haben, zweimal, dass sie dann in einem vorzeitigen Wechsel kommen und dieses Risiko haben.
Wann kann denn ein vorzeitiger Wechsel beginnen? Also vor was für einem Alter der Frau sprechen wir denn da?
Es kann sehr früh beginnen. Also wir haben auch Patientinnen, die schon in ihren 20ern sind, die in vorzeitigen Wechsel kommen. Das ist dann sehr tragisch.
Mhm.
So ein vorzeitiger Wechsel kann aber auch zum Beispiel aufgrund von Medikamente passieren, im Rahmen von der Chemotherapie zum Beispiel, wenn man Krebs bekämpft hat. Es kann aber auch sein bei bestimmten chromosomalen Besonderheiten. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel Turner-Syndrom haben, die kommen auch sehr früh in den Wechsel. Das ist total selten. Also hier sprechen wir über einen ganz, ganz kleinen Bereich.
Ja, ja.
Und dann gibt es noch eine ganz Besonderheit. Und zwar gibt es ein Syndrom, das nennt sich das fragile X-Syndrom.
Okay.
Das bedeutet, also Frauen haben üblicherweise XX-Chromosomen,
ja,
und Männer ja XY. Und es gibt etwas, das hat was mit der Länge der Banden zu tun. Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert von den Chromosomen.
Okay.
Was man sich auf jeden Fall merken kann, fragil heißt ja, dass das etwas poröser ist und nicht so gut funktioniert.
Ja.
Und wenn das nicht gut da einen lang genügen Schutz hat, dann kann es dazu kommen, dass es quasi bricht. Und das nennt sich dann fragiles X-Syndrom. Und diese Frauen kommen früher in die Menopause und oft ist es dann aber so, dass das schon die Mutter, Großmutter betroffen hat. Und das kann man aber genetisch abklären. Und wenn jetzt jemand seinen 20ern zu uns kommt und diese Symptome aufweist, dann klären wir das ab und dann weiß man es zumindest.
Also das heißt, wenn ich irgendwie familiär eben schon belastet bin, ist es gescheit, wenn ich einfach einmal vorbeikomme. Ansonsten eine vermeintlich gesunde Frau, sage ich jetzt einmal, macht es keinen Sinn, oder?
Also solange die Zyklen regelmäßig sind und das ist immer, und wir reden jetzt über einen Zyklus nicht unter der Pille, weil da hat man keinen normalen Zyklus, sondern wir reden über eine Person, die ganz normal ohne irgendwelche hormonellen Zusatzsachen die Regel kriegt und die regelmäßig ist und die keine negativen Symptome hat, wie Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Migräne, also ich glaube, wenn man in deine vorherigen Podcast-Folgen schenkt, hat
man
eine Idee.
Genau, es sind ja rund um 40 Symptome.
Genau. Also es gibt wirklich viele Symptome, die man haben kann, keine trockene Scheide zum Beispiel hat und. Dann ist es theoretisch kein Problem. Ja, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Die Frauen haben aber dann oft schon Symptome, haben Hitzewallungen, haben unregelmäßige Zyklen. Manchmal fällt das auch erst in der Kinderwunschabklärung auf, weil die schon seit 3-4 Jahren versucht haben, schwanger zu werden. Das hat nicht funktioniert. Und ganz einfach wäre es halt dort, einen Hormonstatus zu bestimmen während der Regelblutung, weil wenn dort das FSH sehr hoch ist, dann hätte man schon einen Indiz, dass vielleicht etwas nicht stimmt. Also bevor jetzt einige hier Panik schieben, das ist super selten, nur ungefähr 1% kommen in den vorzeitigen Wechsel.
Tatsächlich.
Ganz wenig. Es gibt Studien, die haben gesagt, dass das höher ist, bis zu 3,6%. Wir wissen noch nicht, warum, woran das liegt. Ja. Aber wir haben natürlich jetzt auch viel bessere Behandlungen und die Leute werden älter. Und wir können auf einmal Krankheiten behandeln, die wir früher nicht behandeln konnten. Also wir reden über einen einstelligen Prozentsatz, sind ganz wenig. Die wirklich davon betroffen sind. Das heißt, bitte alle, die das hören, nicht gleich in Panik geraten und sich denken, jetzt muss ich irgendwie zum Gynäkologen und das abklären. Aber es ist ganz wichtig, dass dahinter einfach viele andere Ursachen liegen können und dass man sich die anschaut, damit man frühzeitig einfach eingreifen kann.
Jetzt ist es ja so, Mitte der 20er haben ganz viele Frauen Kinderwunsch. Und ein frühzeitiger Wechsel bedeutet dann automatisch, ich kann nicht mehr schwanger werden oder wie geht das, Miriam?
Also es hängt ein bisschen davon ab, wie vollzogen dieser vorzeitige Wechsel ist, also wie ausgeprägt er ist. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass meine Mutter schon darunter gelitten hat, dann könnte ich früher zum Frauenarzt gehen oder im Kinderwunschzentrum mich auch abklären lassen, ob ich zum Beispiel ein Risiko habe und meine Eizellen einfrieren lassen. Denn bei Frauen, die einen vorzeitigen Wechsel haben, also vielleicht ein kleiner Exkurs, das nennt man Social Freezing. Genau. Und zum Beispiel in Deutschland ist das erlaubt, da kann man als Frau einfach so hingehen und sagen, hey, ich möchte gerne meine Eizellen einfrieren lassen, das kostet ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro, je nachdem, was für Medikamente man braucht. Und dann die Lagergebühren von ungefähr 300 Euro im Jahr. Und dann hat man eine Altersvorsorge für seine Eierstöcke, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, sage ich immer liebevoll. Okay. Und in Österreich ist es so, darf man das nur, wenn medizinische Indikationen dahinter stehen. Und die vorzeitige Menopause wäre natürlich eine medizinische Indikation. Mhm. So, wo man sagt, da ist das erlaubt, also da wird das quasi, ist es nicht staatlich verboten. Ja.
Also jetzt ohne zu sehr Social Freezing diskutieren zu wollen, es gibt die Möglichkeit, dass wenn ich weiß, ich bin erblich vorbelastet oder meine Anzeichen beginnen, ich lasse das abklären, dass ich eben, so wie du sagst, die Altersvorsorge treffe, wenn der Partner noch nicht in Sicht ist.
Genau, selbst wenn der Partner in Sicht ist und man zum Beispiel verheiratet ist, könnte man theoretisch auch die Eizellen schon befruchten und dann als Embryon einfrieren. Das ist natürlich immer ein bisschen Graubereich, muss man mit dem Partner besprechen. Wenn man sich trennt, müssen die Embryonen vernichtet werden. Da muss man natürlich an vieles denken. Wow. Aber auch hier braucht ihr euch selber keine Gedanken zu machen. Wenn ihr könnt euch beraten lassen in einem Kinderwunschzentrum, am besten in einer Uniklinik oder so, also in einem staatlichen, weil die damit viel Erfahrung haben, was das angeht. Und dann könnt ihr einfach mal euch das anhören. Das kostet dann auch nichts und dann wird man mal beraten und kann sich durchchecken lassen, was das angeht. Man muss aber sagen, dass das sehr, sehr selten ist und wirklich sehr wenig Frauen betrifft. Und wenn es aber so eine familiäre Vorbelastung gibt, sollte man das auf jeden Fall abklären. Das heißt, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann frag mal deine Mama, wann die in den Wechsel gekommen ist und vielleicht noch die Großmama. Und dann hast du ungefähr ein Gefühl. Wenn die jetzt sagen, ich bin mit 40 schon im Wechsel gewesen, dann macht es absolut Sinn, das abzuklären und vielleicht auch Vorkehrungen zu treffen. Man muss es aber nicht. Auch hier ist immer, du entscheidest selber, was du möchtest und was sich für dich richtig anfühlt.
Ab wann haben wir jetzt geklärt und bis wann spricht man denn eigentlich vom frühzeitigen Wechsel?
Das ist eine gute Frage.
Also wenn es so heißt, so rund um 38, also würde ich sagen so rund um 35 oder was unterscheidet denn den frühzeitigen Wechsel vom Wechsel, wie er im Lehrbuch steht, unter Anführungszeichen?
Wenn der Wechsel im Lehrbuch passiert ja eigentlich erst in den End-40ern, Anfang 50ern, dass wir über diesen klassischen Wechsel sprechen.
Ah ja, genau, wo man wieder aufpassen muss. Genau. Also ich meine jetzt nicht tatsächlich es ist wirklich nicht einfach, das beim richtigen Namen zu nennen. Also ich meine, ab wann es losgeht, dass ich Symptome habe. Ja? Also diese Phase, wo ich zwar nur eine Regelblutung habe, wahrscheinlich irgendwie anders als zuvor, so wie es bei mir ist, habe ich auch schon erzählt. Ich habe sie zwar nur regelmäßig, aber nur mehr an einem Tag. Und halt merke, irgendwas tut sich, dann schlafe ich vielleicht schlecht oder habe irgendein ein anderes Symptom. Also ich rede jetzt von der Phase und nicht tatsächlich von der letzten Blutung, die dann eben auch mindestens ein Jahr lang nicht mehr und dann eben nie wiederkommt.
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil wenn wir jetzt darüber zum Beispiel anschauen, dass eine Frau mit 24 in den Wechsel kommen würde, wenn sie eine frühzeitige Menopause hat, da sprechen wir auch über eine ovarielle Insuffizienz, also quasi nicht mehr der Fähigkeit, Eizellen zu produzieren vom Eierstock, dann kann diese Person natürlich viel früher die ersten Symptome kriegen. Dann kann die vielleicht schon mit 18 solche Symptome haben. Ja. Das weiß man ja dann natürlich nicht. Ja, ne? Das ist ja so ein bisschen das Kritische. Aber auch hier ist es zum Glück, kommt die sehr selten vor. Und man kann ja einfach einen Hormonstatus machen. Und hier ist es aber ganz wichtig, wenn man einen Hormonstatus macht und man die Regelblutung noch hat, dann bitte nur zwischen dem ersten und dem fünften Zyklustag. Weil wenn das Östrogen schon angefangen hat, produziert zu werden, da habe ich gesagt, gibt es ja so eine Rückkopplung im Gehirn, dann feuert natürlich das Gehirn auch viel weniger FSH und dann wären das falsch negative Werte.
Also genau.
Dann wären die Werte deutlich niedriger, als sie in Wirklichkeit sind. Das ist nämlich auch der Fall in der Menopause, also in der klassischen Menopause, wenn man Östrogene dazu gibt, dann wird dieses FSH auch niedriger und feuert viel weniger. Und wir gehen davon aus, dass ein Grund der Hitzewallungen damit zu tun hat, dass neben dieser Hirnanhangsdrüse quasi unsere Thermorezeptoren sind. Und wenn die jetzt ganz viel FSH ausschütten, dann lösen sie quasi diese Hitzewallungen aus. Und wenn ich Östrogen dazugebe, ist das FSH wieder niedriger, weil das nämlich denkt, hey, ihr seid ja in Produktion, ich muss ja nichts tun. Ja. Und dann haben die Frauen weniger Hitzewallungen. Das ist die Idee dahinter. Wir wissen noch nicht 100%, woher diese Hitzewallungen kommen. Aber das ist natürlich so das klassische Symptom. Und ich hatte auch Patientinnen, und das ist vielleicht das nächste, aber das sind keine sicheren Anzeichen, dass man weiß, dass jemand in den vorzeitigen Wechsel kommt, ist die Anzahl der Eibläschen, die man im Ultraschall sieht. Das ist so eine Kombination. Also man könnte dort dann bei jungen Patienten weniger sehen, vielleicht nur ein, zwei, und würde aber normalerweise 15 sehen oder 10 oder so. Und dann hätte man auch schon ein Indiz. Das ist aber kein sicheres Indiz. Deswegen, das Sicherste, worüber man das definieren kann, ist wirklich, dass das FSH hoch ist und dass die Patientinnen oder die Betroffenen dann keine Regelblutung mehr haben oder sehr lange Zyklen oder sehr schwache Blutungen haben. Weil natürlich dieses Östrogenmangel dazu sorgt, dass die Schleimhaut nicht richtig aufgebaut wird. Das habt ihr vielleicht auch schon alle hier in dem Podcast gehört. Ja, ja. Aber ich bin immer der Fan davon, das so oft wie möglich zu sagen, dann voll bleibt super. Es nämlich hängen. Und ich weiß natürlich noch nicht, wie viele Folgen ihr schon gehört habt.
Genau. Hormonstatus, Miriam, wo, wie, wann mache ich denn? Also wann haben wir schon geklärt, aber muss ich zum Arzt? Gibt es was ich im Internet bestellen kann, was auch Sinn macht oder wie?
Also es gibt ja diese Speicheltests, von denen rate ich ab, weil die nämlich immer nur sagen, wie die Drüse funktioniert, aber nicht sagt, wie es meinen Zellen damit gibt, also was wirklich bei unseren Zellen ankommt. Davon bin ich nicht so der Fan. Okay. Ich bin wirklich von der klassischen Blutentnahme der Fan. Das macht man, wie gesagt, zwischen dem ersten und dem fünften Zyklustag. Ehrlicherweise am besten zwischen dem dritten und dem fünften Zyklustag. Ja. Aber ich bin schon froh, wenn wir in den ersten 5 Tagen sind. Ja. Und dann kann man gegen Ende des Zyklus nochmal eine Blutentnahme machen, um zu schauen, ob überhaupt ein Eisprung stattgefunden hat. Okay. Es ist so, das kann der Hausarzt machen, das kann der Gynäkologe machen, das kann ein Labor machen. Sobald aber Zyklusstörungen da sind und ich dies als Diagnose habe, ist es zumindest in Österreich so, dass die Kasse das großzügig übernimmt. Das heißt, wenn man es selber zahlt, kostet schon ordentlich, wie jede Blutentnahme. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass man das natürlich auch mit einem Arzt bespricht oder einer Ärztin, weil man die Werte auch nicht selber interpretieren kann. Also ich nicht jeden Tag Hormonstatus machen würde, und das ist wirklich ein großes Thema auch bei mir in der Ordination oder auch in der Uni, dann wäre ich da überhaupt nicht firm drin. Und ich habe das oft, dass die Hausärzte sagen, ach mal, ich nehme das in der gesunden Untersuchung ab. Und dann ist es natürlich nicht am Anfang des Zyklus. Und dann bringen sie mir die Werte mit. Und dann denke ich, aber das war mitten im Zyklus. Weil ich erkenne das dann auf einen Blick, das passt nicht. Ja. Und dann frage ich, und dann sagen sie, ja, das war am 12. Zyklustag. Habe ich gesagt, gut, das ist nicht aussagekräftig. Und das ist natürlich etwas, das wissen dann die anderen nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigen. Und dann sind die Frauen aber, schwanken vielleicht voll in der Sicherheit und sagen, ich habe überhaupt gar keine Probleme, weil das FSH war unter 10. Und das war aber durch die Rückkopplung dann so niedrig. Ja, ne? Das ist so ein bisschen was, wo es sich absolut lohnt, zum Experten zu gehen.
Wo wir ja beim nächsten Thema sind. Also jetzt bist du, habe ich in dem Podcast Lustprinzip gehört, da bist du bezeichnet worden als das Schweizer Messer unter den Gynäkologinnen, weil du da wirklich Bescheid weißt. Weil, haben wir auch im Vorgespräch kurz angeschnitten, nur unter Anführungszeichen, wenn man Gynäkologin oder Gynäkologe ist, ist man nicht automatisch Experte der Wechseljahre. was eigentlich tragisch ist, diskutieren wir auch nicht heute. Ja. Aber bei dir zum Beispiel ist man jetzt gut aufgehoben oder du hast halt das einfach auch am Schirm bei deinen Frauen, ja, und bei deinen Patientinnen, dass jetzt wurscht wie alt oder was auch immer, ja, dass das eben sein kann. Ja. Aber kann ich denn, wenn ich jetzt jahrelang schon bei meinem Gynäkologen, bei meiner Gynäkologin bin und da war Wechseljahre irgendwie nie so ein Thema, auch den einmal oder die drauf hinstoßen und sagen, hallo, bitte, ich bin noch nicht vielleicht vom Alter her in den Wechseljahren, aber können wir mal schauen, ob ich vielleicht da eventuell ein Problem habe?
Ja, da möchte ich mal kurz eine Lanze brechen für meine Kollegen. Es ist so, die Gynäkologie, also die Frauenheilkunde, ist ein sehr, sehr großes Fach. Und wir haben natürlich hier auch unterschiedliche Leute, die sich auf unterschiedliche spezialisiert haben. Und klassischerweise haben Menschen, die in der Klinik arbeiten, also in einem Krankenhaus, weniger Erfahrung mit der Menopause. Weil wir dort natürlich viel operieren, Geburten leiten, einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Die niedergelassenen Kollegen hingegen kennen sich alle sehr gut aus mit der Menopause. Und das ist natürlich auch der erste Anlaufspartner, wo man hingeht. Ich bedanke mich natürlich für das Kompliment vom Schweizer Taschenmesser. Es ist aber auch so, dass ich jeden Tag noch was dazulerne und mit jeder Patientin und mit jedem Patienten dazulerne, weil die Symptome einfach so vielfältig sind. Und genauso sind die Therapien auch so vielfältig. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel über den vorzeitigen Wechsel sprechen, ich glaube, ihr hattet sicher schon in einem Podcast über die Risiken vom Wechsel gesprochen, dass aufgrund von dem Östrogenmangel die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigen können, die Osteoporose-Risiken zunehmen, das heißt, die Knochendichte nicht mehr so gut ist und. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das passiert mit jemandem in den 20ern, da ist es dort noch umso wichtiger, dass ich eine gescheite Hormonersatztherapie gebe, damit diese Person wirklich alt wird. Weil viele von den betroffenen Frauen nicht alt werden, sondern an den Nebenwirkungen des Wechsels einfach morbider werden, das heißt anfälliger werden für Erkrankungen und damit frühzeitig
andere Voraussetzungen haben.
Und das wäre ja dann natürlich tragisch. Das heißt, das ist natürlich total wichtig, dass man darauf achtet. Ansonsten ist es natürlich so, dass der Gynäkologe oder die Gynäkologin die richtige Anlaufstelle sind. Und es ist so, dass das zumindest meine Erfahrung, die Leute da sehr viel Wert anfangen drauf zu legen. Es ist aber so, dass zum Beispiel, wenn eine Frau in den jungen Jahren zum Gynäkologen und dann zum Gynäkologin geht und sagt, hey, ich habe zum Beispiel Probleme mit der Feuchtigkeit da unten und das ist jetzt neu aufgetreten, dann kann dies auch ein Zeichen für den Wechsel sein. Und da müssen wir natürlich besonders bedacht sein, weil ich weiß, wie schwer es ist, Sexualität anzusprechen und auch für die Kollegen schwer ist, über Sexualität zu sprechen. Das ist mit einem Anliegen, was ich verfolge und immer wieder Vorträge auch bei den Fachkollegen halte, weil ich weiß, dass es nicht, dass es sowas Intimes und jetzt denkt man, naja, was ist denn noch intimer, als zum Gynäkologen zu gehen? Aber es ist schon intim zu sagen, mal, ich habe da Schmerzen oder so. Und da ist es total wichtig, das anzusprechen, weil da kann man sehr gut was gegen tun. Und das ist etwas, da traut euch Frauen einfach. Ihr habt bitte ein Anrecht auf eine erfüllte Sexualität.
Also Scheidentrockenheit ist ein Thema, genauso wie Kopfschmerzen. Es sollte ein Thema sein, so wie Kopfschmerzen.
Genau, und es sollte etwas sein, was ganz natürlich ist. Also wo man einfach drüber nachfragt und drüber redet, weil dies einfach nicht sein muss. Und da kann man total gut helfen, ob das jetzt mit Östrogenpräparaten ist oder mit Nicht-Östrogenpräparaten. Es gibt da einfach Möglichkeiten. Und gerade diese jungen Frauen, die dann von seinem POF, also von dem frühzeitigen Wechsel betroffen sind, die leiden dann natürlich besonders
darunter. Natürlich nur mehr, macht der Sex überhaupt nie Spaß.
Genau. Oder tut halt weh, also zumindest der penetrative Geschlechtsverkehr tut weh. Und wir wissen halt inzwischen, dass auch die Klitoris östrogenabhängig ist. Dass die Sensibilität dort, deswegen ist es so wichtig, dass man dort einfach schaut. Das heißt, wenn man da merkt, da hat sich was verändert.
Miriam, du hast eine Praxis unweit von Linz und du bist ja auch an der Klinik in Linz und du bist ja auch auf Instagram unter Herzensdialoge kann man dir da folgen und wird da sehr, sehr breit aufgeklärt. Also nicht spezifisch jetzt auf den Wechsel natürlich, sondern du bist hauptsächlich Kinderwunsch-Expertin und halt auch Sexualmedizinerin. Und ja, darum habe ich mich auch getraut, diesmal meinen Followern auf Instagram aufzurufen und dir Fragen zu stellen. Weil normalerweise kommt immer der Menomio Wordrap, aber ich darf dir bitte die Fragen stellen. Und zwar schreibt die Carina, ich bin 41 und es steht eine Hysterektomie, also eine Gebärmutterentnahme an. Eierstöcke bleiben im Körper. Wann sollte ein Hormonstatus genommen werden, um einen frühzeitigen Wechsel zu erkennen?
Also generell ist es so, dass hier zur Beruhigung an alle Frauen, wenn die Gebärmutter entfernt wird und auch die Eileiter, kommt man noch nicht in einen frühzeitigen Wechsel, weil die Eierstöcke ganz normal weiter funktionieren können. Natürlich kann im Rahmen von OPs vielleicht irgendwas falsch gemacht werden oder geschädigt werden. Das ist immer ein Risiko oder die Nervenversorgung oder Gefäßversorgung. Das ist aber super selten. Ansonsten gibt es keinen Grund, dass man in einen frühzeitigen Wechsel kommt. Mhm. Hier wäre es eher so, dass wenn man klassisch merkt, es gibt Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, Migräne, Scheidentrockenheit, dass dies gereizt halt. Das sind ja so ein bisschen so die Hauptsymptome, womit die Frauen immer kommen. Und da fand ich das immer ganz nett. In der einen Fortbildung, die ich besucht habe, hat die eine Gynäkologin immer gesagt, wenn ich eine Fee wäre, sagen Sie mir, welches Symptom soll ich Ihnen wegnehmen? Weil man kann nicht alle reduzieren, aber wir haben verschiedene Therapiemöglichkeiten für unterschiedliche Sachen. Und so ist es dann auch, wenn man da merkt, irgendwie, man hätte jetzt Probleme. Es hat aber den Vorteil, wenn man eine Gebärmutterentfernung hat, und hier kann ich dich beruhigen, Karine, da kann man quasi einfach Östrogene dazugeben und muss sich keine Sorgen machen über die Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Weil das natürlich immer ein Thema ist in der Hormonersatztherapie. Wenn ich Östrogene dazugebe, habe ich ja gesagt, dass die mit dafür zuständig sind, dass sich die Schleimhaut aufbaut. Und wenn ich die aber jetzt immer aufbauen lasse, wenn ich nur Östrogene gebe, dann wäre das total kritisch. Und deswegen gibt man dann zyklisch das Progesteron dazu, das Gelbkörperhormon, dass sich die Schleimhaut umbaut und dann abblutet. Okay. Und da bräuchte man sich bei einer Gebärmutterentfernung überhaupt gar keine Gedanken machen. Sondern man könnte ganz entspannt einfach, wenn Symptome auftreten, mit einem Östrogen dazugehen und hätte dann quasi gleich eine Unterstützung, ohne dass man da Risiken hat für die Schleimhaut.
Die Karina wollte dann auch noch wissen, kann man bei der Nahme der Pille nach eben der Gebärmutterentnahme die Hormonbalance verbessern oder soll man gleich auf Bioidentohormone umsteigen? Vielleicht auch noch ganz kurz.
Genau, das ist immer ein bisschen eine Glaubensfrage und hier kann ich nur empfehlen, sprecht dort mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin deines Vertrauens, was die beste Hormontherapie für dich ist. Denn die meisten Pillen sind ja nur für die Verhütung zugelassen und eine Verhütung braucht man nicht, wenn man die Gebärmutter entfernt gekriegt hat. Das heißt, hier sollte auf jeden Fall mit dem betreffenden Behandler oder Behandlerin ganz ausführlich besprochen werden, was für dich die beste individuelle Option ist und ob das jetzt klassische Hormone sind, eine Art von Pille oder bioidente Hormone oder etwas, was man schmiert. Das ist etwas, was eigentlich nur in einem Vier-Augen-Gespräch mit Anamnese richtig beantwortet werden kann.
Die Angie fragt, ich muss die Pille wegen Endometriose durchnehmen. Wie macht sich da der Wechsel bemerkbar?
Genau, so bei der Endometriose nimmt man oft eine Pille, die keine Östrogene hat. Das heißt, man hat da sowieso, der Sinn ist, dass man in einen leichten Östrogenmangel kommt. Ja. Und da muss man dann einfach schauen. Die Wechselsymptome würden dann stärker werden, müssen aber auch nicht. Also viele kommen damit sehr gut zurecht. Wichtig ist aber, dass nicht aus eigener Idee diese Pille abgesetzt wird, weil sonst die Endometriose-Symptome sehr stark werden können. Auch hier ist es so, wenn man sich unsicher ist, ruhig mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin des Vertrauens einfach mal besprechen und schauen. Wichtig ist aber, unter der Pille kann kein Hormonstatus gemacht werden, denn die Pille lügt uns quasi an.
Okay. Im Blut. Kommen einfach verfälschte Ergebnisse raus.
Und das kann ich dann nicht beurteilen.
Die Rita fragt noch abschließend, was sind denn die Risiken und welche natürliche Hilfen gibt es beim frühzeitigen Wechsel? Also Risiken haben wir eh schon ganz kurz besprochen und zum Thema natürliche Hilfen, die werden wahrscheinlich ähnlich sein wie bei den, wie soll ich jetzt sagen, bei den normalen Wechseljahren.
Ja, also es ist halt so, dass im Endeffekt unterscheiden sich die Therapien nicht groß. Es ist aber hier wirklich wichtig, dass man eine gute Östrogenersatz zuführt, um diese kardiovaskulären Risiken und natürlich auch die Knochengesundheit einfach aufrechtzuerhalten. Weil wir wissen zum Beispiel, dass wenn man einen Oberschenkelhalsbruch hat, dass das quasi ein Todesurteil ist. In sehr vielen Fällen, weil man einfach nicht mehr
mobil ist.
Und wenn das jetzt nach 25-Jährigen oder einer 30-Jährigen passiert, ist es halt noch mal tragischer. Es ist so oder so immer tragisch. Aber wenn ich mir überlege, dass ich jetzt zum Beispiel mit 36 schon im vollzogenen Wechsel wäre, ich habe halt dann trotzdem noch 50 Jahre. Und man hätte dann 20 Jahre, wo man normalerweise vielleicht noch Östrogene hätte. Und die fallen jetzt weg. Das ist dann nicht so sinnvoll. Außerdem wissen wir auch, dass das auf die Gehirnaktivität da eine Auswirkung hat und dass Depressionen und Demenz oft auch durch einen Östrogenmangel bedingt werden können. Und wenn ich das natürlich jetzt so frühzeitig nicht nutze, dann ist das natürlich kritisch. Natürliche Möglichkeiten kann man immer zusätzlich ausschöpfen. Ich bin da ein ganz großer Fan davon, dass man ganzheitlich arbeitet und dass man da unterstützend etwas tun kann, ob das jetzt TCM ist, Ayurveda, homöopathisch, was auch immer man sich wohlfühlt.
Genau, Hauptsache es tut gut. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, das kann man auch nicht oft genug betonen, jede Frau muss für sich entscheiden und für sich das Richtige unter Anführungszeichen finden, wurscht, was es unterm Strich dann ist. Genau.
Aber auch hier ist es einfach ganz wichtig, dass wenn man selber merkt, na, ich könnte vielleicht in einem frühzeitigen Wechsel kommen oder dich das jetzt beschäftigt, dann geh und lass es abklären. Mhm. Ja, also einen Hormonstatus zu machen, ist wirklich kein
Hexenwerk.
Zwischen dem dritten
und fünften Tag.
Genau, ist kein Hexenwerk. Und wenn du keine Regelblutung mehr hast, dann ist es wurscht, wenn man es abnimmt.
Ah, okay.
Ja? Das ist auch ganz wichtig. Aber auch hier bitte besprich das mit dem Behandler oder der Behandlerin deines Vertrauens, damit du dir mehrere Blutentnahmen ersparst und dann halt auch jemanden hast, der dir die Werte erklären kann.
Also der Appell dieses Mal, sprecht einfach mehr auch eure Ärzte direkt an und halt wirklich auch die Symptome. Man muss sie für nichts genieren. Es gibt nichts, was ein Arzt noch nicht gehört hat. Man muss es einfach ansprechen. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam, dass du dir Zeit genommen hast und mir die Fragen beantwortet hast. Wie man dich findet, verlinke ich noch sehr gerne in den Shownotes. Und ja, danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit und ich hoffe, dass wir vielen vielleicht ein paar Fragen beantworten können.
Ja, Meno Mio kommt wieder am Freitag in 14 Tagen. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann bitte bewerte den Podcast auf der Plattform, wo du gerade zuhörst und empfehle mich gern weiter. Folg mir auf Instagram, auf Facebook, wo du mich unter Wechseljahre Podcast findest. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und vergiss nicht aufs glücklich sein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.